Das Bekenntnis. Werke von Unwiedergeborenen, auch wenn sie dem Inhalt nach Dinge sein mögen, die Gott gebietet, und von Nutzen für sie selbst und andere, sind dennoch, weil sie weder aus einem durch den Glauben gereinigten Herzen kommen noch in rechter Weise, dem Wort gemäß, noch zu einem rechten Ziel, der Ehre Gottes, getan werden, sündhaft und können Gott nicht gefallen oder einen Menschen dazu befähigen, Gnade von Gott zu empfangen. Und doch ist ihre Unterlassung noch sündhafter und gottmissfälliger. Westminster Bekenntnis, Kapitel 16, Abschnitt 7. Einleitung. 6 Abschnitte lang haben die Väter von Westminster entfaltet, was die Schrift über die guten Werke der Gläubigen lehrt. Sie haben gezeigt, dass nur das ein gutes Werk ist, was Gott geboten hat. Die Früchte des Glaubens haben sie von den Werken des Stolzes unterschieden, dargelegt, dass die Kraft zu allem Guten ganz aus dem Geist Christi stammt. Die Anmaßung überpflichtiger Werke wiesen sie zurück, die Unmöglichkeit jeglichen Verdienstes vor Gott wiesen sie auf. Und dann, im 6. Abschnitt, sprachen sie das Große dennoch aus, obwohl unsere Werke nichts verdienen, werden sie in Christus angenommen, das Aufrichtige von Gott geliebt und belohnt. Nun, im 7. und letzten Abschnitt dieses Kapitels wenden sich die Väter einer Frage zu, die in jeder Gemeinde, an jedem Familientisch und in jedem seelsorgerlichen Gespräch aufbricht. Was ist mit den guten Taten jener, die Gott nicht kennen? Der anständige Nachbar, der nicht glaubt, aber seine kranke Mutter pflegt. Der wohltätige Unternehmer, der Krankenhäuser stiftet und von Christus nichts wissen will. Der ehrbare Heide, dessen Leben tugendhafter scheint als das manches Getauften. Sind diese Werke gut? Gefallen sie Gott? Haben sie irgendein Gewicht auf der Waage des Gerichts? Die Antwort des Bekenntnisses ist nüchtern und notwendig, seelsorgerlich weise und theologisch präzis. Ein doppeltes Nein und ein überraschendes Dennoch, solche Werke sind sündhaft und können Gott nicht gefallen. Und dennoch ist ihre Unterlassung noch sündhafter. Wer diesen Satz versteht, hat das Herz des reformierten Glaubens in einer seiner härtesten und heilsamsten Ausprägungen begriffen. Die biblischen Grundlagen. Der Hebräerbrief spricht den Grundsatz aus, auf dem alles Folgende ruht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das griechische Wort für unmöglich lautet adynaton, die Verneinung von Dynamis, Kraft. Es bezeichnet nicht etwas Schweres oder Unwahrscheinliches, sondern eine Unmöglichkeit, die im Wesen der Sache liegt. Ein Toter kann nicht atmen, nicht weil ihm die Luft fehlt, sondern weil er tot ist. So kann ein Mensch ohne Glauben Gott nicht gefallen, nicht weil seine Werke nicht gut genug wären, sondern weil das Gefallen Gottes den Glauben voraussetzt wie das Auge das Licht. Der Glaube ist nicht eine zusätzliche Zierde, die ein ohnehin annehmbares Werk noch schöner macht. Er ist die Wurzel, ohne die nichts wächst, das Fundament, ohne das kein Bau steht. Wo der Glaube fehlt, fehlt alles, und was übrig bleibt, mag vor Menschen glänzen, vor Gott ist es tot. Der Prophet Haggai hat diesen Sachverhalt in ein Bild gefasst, das an Klarheit kaum zu überbieten ist. Er fragt die Priester nach der rituellen Reinheit, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit diesem Zipfel Brot oder Wein oder Öl berührt, wird es dadurch heilig? Die Priester antworten, nein. Dann fragt er weiter, wenn jemand, der durch eine Leiche unrein geworden ist, eines dieser Dinge berührt, wird es dadurch unrein? Die Priester antworten, ja. Die Regel, die hier zutage tritt, ist ebenso einfach wie niederschmetternd, Heiligkeit ist nicht ansteckend, Unreinheit aber sehr wohl. Das Reine macht das Unreine nicht rein. Das Unreine macht das Reine unrein. Und dann die Anwendung, so ist auch dies Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist alles Werk ihrer Hände, und was sie dort opfern, ist unrein. Das Volk brachte Opfer dar. Es tat, was Gott geboten hatte. Aber weil das Volk selbst unrein war, weil sein Herz Gott nicht gehörte, wurde jedes Opfer unrein, das durch seine Hände ging. Der Fehler lag nicht im Opfertier, nicht in der äußeren Form der Handlung, sondern in der Person des Handelnden. Ein Unreiner kann nichts Reines hervorbringen. Das Gefäß färbt den Inhalt. Salomo spitzt diesen Gedanken im Buch der Sprüche auf eine Weise zu, die den Leser fast erschrecken muss, hoffärtige Augen und ein stolzes Herz und das Pflügen der Gottlosen ist Sünde. Die ersten beiden Glieder der Aufzählung leuchten ein. Hoffart und Stolz sind offenkundig Sünde, Auflehnung des Geschöpfes gegen den Schöpfer. Aber dann folgt das dritte Glied, das Pflügen der Gottlosen. Pflügen ist ehrliche Arbeit. Gott selbst hat sie geboten, als er den Menschen in den Garten setzte, dass er ihn bebaue und bewahre. Pflügen ernährt Familien, erhält das Leben, ist ein Werk des Fleißes und der Ordnung. Und doch, sagt Salomo, ist das Pflügen des Gottlosen Sünde. Nicht weil der Acker unrein wäre oder der Pflug ein Werkzeug der Bosheit. Sondern weil der Pflüger unrein ist, sein Herz von Gott abgewandt. Jeder Atemzug, den er tut, jede Kraft, die er aufwendet, jeder Gedanke, den er denkt, geschieht in Entfremdung von dem Gott, der ihm Atem, Kraft und Verstand gegeben hat. Das Werk selbst, dem Inhalt nach, ist gut. Aber der Werkmeister verdirbt es, und vor dem Auge dessen, der das Herz ansieht, ist das ganze Werk befleckt. Der Apostel Paulus fasst diese biblische Linie im Römerbrief in einen Satz, der wie ein Schwert durch alles schneidet, was der natürliche Mensch über seine Moralität denkt, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das Griechische ist noch härter, pandeho auk ekpistes, hamartia estin. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Nicht bloß unvollkommen oder ergänzungsbedürftig, sondern Sünde. Hamartia meint im biblischen Sprachgebrauch nicht bloß einen Fehler oder eine Schwäche. Es meint einen Verstoß gegen das heilige Gesetz Gottes, eine Beleidigung seiner Majestät. Paulus sagt nicht, dass diese Werke weniger wertvoll seien als die Werke der Gläubigen. Er sagt, sie seien Sünde. Der Unterschied zwischen dem Werk des Gläubigen und dem Werk des Ungläubigen liegt nicht zuerst im Was, sondern im Woher. Die Quelle ist verschieden, darum ist der Strom verschieden, auch wenn das Wasser dem bloßen Auge gleich erscheint. Amos, der Prophet aus Tekoa, gibt dieser Wahrheit eine Stimme, die das Ohr nicht vergisst, wenn es sie einmal gehört hat. Er spricht zu Israel, das die äußeren Formen des Gottesdienstes mit Hingabe pflegte und dessen Herz doch in Ungerechtigkeit und Götzendienst verstrickt war: Ich hasse, ich verwerfe eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran, und eure fetten Dankopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Die Sprache ist von einer Heftigkeit, die den modernen Leser erschreckt. Gott hasst ihren Gottesdienst. Er verabscheut ihn. Die feierlichen Versammlungen, die Israel für den Höhepunkt seiner Frömmigkeit hielt, sind Gott ein Gestank in der Nase. Die Lieder, die sie sangen, die Harfen, die sie spielten, Geplär, Lärm, den Gott nicht hören will. Warum? Weil die Quelle vergiftet war. Die Herzen, aus denen diese Opfer aufstiegen, gehörten Götzen, gehörten dem Mammon, gehörten dem Stolz. Dass die äußere Form stimmte, machte die Sache nur schlimmer, denn es bezeugte, dass sie wussten, was recht war, und es dennoch mit einem falschen Herzen taten. Heuchelei ist nicht weniger als Aufrichtigkeit, nur verlogen. Und Gott, der ins Verborgene sieht, durchschaut sie. Die Geschichte von Kain und Abel, gleich zu Beginn der Schrift, stellt diesen Gegensatz in lebendige Personen vor Augen. Beide bringen Gott ein Opfer. Abel bringt von den Erstlingen seiner Herde, Kain von den Früchten des Ackers. Dem äußeren Anschein nach tun beide dasselbe, sie nahen Gott mit einer Gabe, sie erkennen an, dass sie von ihm empfangen haben, sie vollziehen einen Akt der Anbetung. Aber Gott sieht Abel an und sein Opfer, Kain aber und sein Opfer sieht er nicht an. Der Hebräerbrief gibt den Grund an, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Der Unterschied lag nicht im Opfer. Er lag im Opfernden. Abel kam im Glauben, Kain kam ohne Glauben. Abel kam mit leeren Händen des Verdienstes und vertraute auf Gottes Barmherzigkeit. Kain kam mit vollen Händen und vertraute auf sein eigenes Werk. Das eine Opfer stieg auf wie der Rauch eines wohlgefälligen Brandopfers. Das andere fiel zu Boden und blieb liegen wie ein Stein. Kains Werk war nicht an sich böse. Die Früchte des Ackers waren gut, der Ackerbau war von Gott verordnet, die Handlung der Darbringung war äußerlich dieselbe wie bei Abel. Aber das Herz, aus dem die Gabe kam, war ein anderes, und das Herz machte den Unterschied zwischen Annahme und Verwerfung. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben diesen Abschnitt gegen eine doppelte Front. Auf der einen Seite stand die scholastische Lehre, dass der natürliche Mensch sich durch seine sittlichen Anstrengungen auf die Gnade vorbereiten könne. Der lateinische Satz facere quod in se est, tue, was in deiner Kraft steht, und Gott wird dir die Gnade nicht verweigern, war in der mittelalterlichen Theologie tief verwurzelt. Er bedeutete, dass die guten Werke des Unwiedergeborenen zwar nicht die Gnade verdienen, aber doch eine Empfänglichkeit schaffen, eine Art Vorhof der Bekehrung, in dem der Mensch sich Gott nähern kann, soweit seine natürlichen Kräfte reichen. Die Reformation hat diesen Satz als eine tödliche Verkürzung des Evangeliums erkannt. Wenn der natürliche Mensch sich auf die Gnade vorbereiten kann, dann ist die Gnade nicht mehr ganz und gar frei. Dann hängt der Empfang der Gnade doch wieder am Tun des Menschen und das ganze Gebäude der Rechtfertigung allein aus Glauben gerät ins Wanken. Gegen diesen Irrtum setzten die Väter drei Gründe, warum die Werke der Unwiedergeborenen Gott nicht gefallen können. Erstens, sie kommen nicht aus einem durch den Glauben gereinigten Herzen. Das Herz ist die Quelle, und eine vergiftete Quelle kann keinen reinen Strom hervorbringen. Der Glaube reinigt das Herz, indem er es mit Christus verbindet, und aus dieser Verbindung fließt eine neue Liebe, eine neue Ausrichtung, eine neue Kraft. Wo der Glaube fehlt, mag das Herz vielerlei Tugenden hervorbringen, aber es bleibt ein Herz, das Gott nicht liebt, ihm nicht vertraut, sich ihm nicht unterwirft, und alles, was aus einem solchen Herzen kommt, trägt den Makel dieser Entfremdung. Zweitens, sie werden nicht in rechter Weise, dem Wort gemäß, getan. Gott gebietet nicht nur das Was unseres Gehorsams, sondern auch das Wie. Er will nicht nur, dass wir das Rechte tun, sondern dass wir es auf die rechte Weise tun, demütig, vertrauend, in der Kraft des Geistes, durch den Mittler Jesus Christus. Der Unwiedergeborene mag das Rechte tun, aber er tut es im Vertrauen auf die eigene Kraft, mit einem Herzen voller Selbstgefälligkeit oder kalter Pflicht, ohne die Vermittlung Christi, ohne die Abhängigkeit vom Geist. Die Weise des Tuns ist ebenso geboten wie die Tat selbst, und der natürliche Mensch verfehlt die gebotene Weise ebenso sehr, wie er unter Umständen die gebotene Tat erfüllt. Drittens, sie werden nicht zu einem rechten Ziel getan. Das höchste Ziel alles menschlichen Tuns ist die Ehre Gottes. Der Unwiedergeborene lebt nicht für die Ehre Gottes. Er mag das Gute tun um des Nächsten willen, um des eigenen Gewissens willen, um der gesellschaftlichen Ordnung willen. Alles das sind rechte Zwecke, aber es sind untergeordnete Zwecke, und wenn der höchste Zweck fehlt, dem alle untergeordneten Zwecke dienen sollen, dann verfehlt die Handlung ihr eigentliches Ziel. Ein Pfeil, der nicht auf die Scheibe zielt, mag noch so kunstvoll geschnitzt sein, er wird die Scheibe nicht treffen. Ein Werk, das nicht auf die Ehre Gottes zielt, mag noch so wohltätig sein, es verfehlt den Zweck, für den der Mensch geschaffen wurde. Doch dann folgt der Satz, der alles vor dem Abgleiten in seelsorgerliche Härte bewahrt, und doch ist ihre Unterlassung noch sündhafter und gottmissfälliger. Die Väter wussten, dass eine Lehre, die nur sagt, die Werke der Ungläubigen seien Sünde, gefährlich missverstanden werden kann. Ein Antinomer folgert, wenn meine Werke Gott doch nicht gefallen, dann kann ich ebenso gut gar nichts Gutes tun. Ein Verzweifelter denkt, da alle meine Werke Sünde sind, gibt es keinen Unterschied zwischen einem sittenstrengen und einem lasterhaften Leben, ich bin ohnehin verdammt. Diesen Fehlschlüssen schiebt der letzte Satz einen Riegel vor. Es ist ein Unterschied, ob ein Unwiedergeborener seine Eltern pflegt oder ob er sie verstößt. Es ist ein Unterschied, ob er die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Es ist ein Unterschied, ob er seine Steuern zahlt oder ob er betrügt. Beides ist vor Gott Sünde. Aber das eine ist eine größere Sünde als das andere. Die Väter unterscheiden zwischen der unvermeidlichen Sündhaftigkeit, die jedem Werk des natürlichen Menschen anhaftet, und der zusätzlichen Sünde, die durch die Unterlassung des gebotenen Werkes hinzukäme. Wer das Gute tut, das Gott gebietet, sündigt, denn er tut es ohne Glauben. Aber wer es unterlässt, sündigt doppelt, er hat nicht nur keinen Glauben, sondern er übertritt auch noch das ausdrückliche Gebot. Das eine ist ein Fall, das andere ein Sprung in den Abgrund. Die Väter richteten sich mit dieser Lehre auch gegen jene Schwärmer im England des 17. Jahrhunderts, die aus der reformatorischen Betonung der Gnade den Schluss zogen, das sittliche Gesetz habe für Christen keine Bedeutung mehr. Wenn der Antinomer sagte, das Gesetz ist abgetan, der Christ ist frei, er braucht sich um gute Werke nicht zu kümmern, dann antworteten die Väter mit dem letzten Satz dieses Abschnitts, nein, die Unterlassung der guten Werke ist noch sündhafter. Das Gesetz bleibt der Maßstab für das äußere Handeln aller Menschen, der Gläubigen wie der Ungläubigen. Der Unterschied liegt nicht darin, dass der Gläubige das Gesetz befolgen muss und der Ungläubige nicht. Der Unterschied liegt in der Wurzel des Gehorsams und in seiner Annahme vor Gott. Theologische Tiefe. Augustinus hat den Grund gelegt für das, was die Reformatoren weiterdachten und die Westminster-Väter in Bekenntnisform gossen. In seiner Auslegung des Römerbriefes unterschied er zwischen dem Werk und der Quelle des Werkes. Die Heiden, so Augustinus, vollbringen vieles, was dem Buchstaben des Gesetzes entspricht. Sie ehren die Eltern, sie töten nicht, sie stehlen nicht. Aber sie tun es nicht aus Liebe zu Gott, und darum sind diese Werke, obwohl sie dem äußeren Schein nach Tugenden sind, in Wahrheit glänzende Laster. Augustinus bestand darauf, dass die Schrift keinen dritten Weg kennt zwischen Glauben und Unglauben, Liebe zu Gott und Feindschaft gegen Gott. Ein Werk, das nicht aus der Liebe zu Gott getan wird, mag vor Menschen gut sein, vor Gott ist es nicht. Die Gottesliebe ist die Form aller Tugend, wo sie fehlt, ist die Tugend ein Körper ohne Seele, eine Hülle ohne Kern, ein Gemälde ohne Leben. Luther hat diesen augustinischen Ansatz in einer Weise zugespitzt, die das seelsorgerliche Anliegen des siebten Abschnitts vorwegnimmt. In seiner Schrift über die guten Werke von 1520 steht der grundlegende Satz, die Person muss zuerst gut sein, ehe die Werke gut sein können. Nicht die Werke machen die Person gerecht, sondern die Person macht die Werke gut. Der Baum muss gut sein, ehe die Früchte gut sein können. Luther erläutert dies an einem Bild, das jeder versteht, wenn ein Mann seiner Frau einen kostbaren Ring schenkt, aber sein Herz hängt an einer anderen, dann ist das Geschenk nichts wert. Die äußere Handlung ist großzügig, aber das Herz ist falsch und darum ist das ganze Geschenk eine Lüge. So bringt der Ungläubige Gott Werke dar, die äußerlich dem Gesetz entsprechen, aber sein Herz hängt an den Geschöpfen und nicht am Schöpfer. Die Werke sind eine Lüge, denn sie geben vor, Gott zu ehren, während das Herz ihn verachtet. Luther nennt dies die Hauptsünde, den Unglauben, der alle anderen Sünden hervorbringt und alle guten Werke verdirbt, solange er im Herzen thront. Calvin hat in der Institutio den Faden weitergesponnen und die drei Mängel, die der siebte Abschnitt benennt, in einen systematischen Zusammenhang gestellt. Der erste Mangel betrifft die Quelle, den Ursprung des Werkes im Herzen. Calvin vergleicht das unerneuerte Herz mit einer vergifteten Quelle, aus ihr kann nur vergiftetes Wasser fließen. Der zweite Mangel betrifft die Weise, in der das Werk ausgeführt wird. Der Geist Christi ist es, der den Gläubigen antreibt und befähigt, in der rechten Haltung zu handeln. Ohne den Geist handelt der Mensch in eigener Kraft. Die dritte Verfehlung betrifft das Ziel. Der natürliche Mensch handelt um seiner selbst willen, nicht um Gottes willen, und selbst seine uneigennützigsten Taten sind in einem tieferen Sinne um des eigenen Ruhmes oder der eigenen Zufriedenheit willen getan. Calvin veranschaulicht dies an einem Soldaten, der tapfer in einer schlechten Sache kämpft. Sein Mut ist echt, seine Ausdauer bewundernswert, und er ist bereit, das Leben zu lassen, das erweckt Respekt. Aber er kämpft für eine Sache, die im Widerspruch zu Gottes Ordnung steht, und darum dient sein Mut der Ungerechtigkeit. So dienen die Tugenden des natürlichen Menschen nicht Gott, sondern der Empörung gegen ihn, weil sie in einem Leben ausgeübt werden, das im Ganzen gegen Gott gerichtet ist. Turretin führt in seiner systematischen Theologie die Unterscheidung ein, die das theologische Rückgrat des siebten Abschnitts bildet, den Unterschied zwischen dem Materialen und dem Formalen eines guten Werkes. Material betrachtet, das heißt im Blick auf den äußeren Inhalt der Handlung und ihre Übereinstimmung mit dem Buchstaben des Gesetzes, kann das Werk eines Unwiedergeborenen gut sein. Der Heide, der seine Eltern ehrt, tut material, was das fünfte Gebot fordert. Der Atheist, der vor Gericht die Wahrheit sagt, erfüllt material das neunte Gebot. Aber formal betrachtet, das heißt im Blick auf das Prinzip, aus dem die Handlung hervorgeht, die Weise, in der sie vollzogen wird, und das Ziel, auf das sie gerichtet ist, ist dasselbe Werk sündhaft. Es entspringt nicht dem Glauben, es wird nicht in der Kraft des Geistes getan, es zielt nicht auf die Ehre Gottes. Turretin präzisiert, dass die Schrift, wenn sie solche Werke Sünde nennt, nicht behauptet, sie seien ebenso schwerwiegend wie Werke, die material und formal böse sind, Mord, Ehebruch, Gotteslästerung. Es gibt gerade der Sünde, und der letzte Satz des siebten Abschnitts bestätigt dies ausdrücklich. Aber der entscheidende Punkt bleibt, gemessen an dem, was Gott tatsächlich fordert, nicht nur äußere Werke, sondern ein Herz, das ihn liebt und ihm vertraut, bleiben diese Werke hinter dem göttlichen Maßstab zurück und haben darum den Charakter der Sünde. Bullinger hat von Zürich aus eine Perspektive beigesteuert, die der bundestheologischen Vertiefung dient. Im Rahmen des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, ist der Gehorsam die Antwort auf die vorausgehende Gnade, nicht deren Voraussetzung. Der Unwiedergeborene steht außerhalb des Bundes und damit außerhalb jener Beziehung, in der allein menschliches Handeln vor Gott wohlgefällig sein kann. Er gleicht einem Menschen, der die Gesten der Freundschaft vollzieht, ohne je mit dem anderen Freundschaft geschlossen zu haben. Seine Handlungen mögen den Formen nach freundschaftlich sein, aber sie sind gegenstandslos, weil die Beziehung fehlt, die ihnen Sinn und Wahrheit verleiht. So sind die Werke des Unwiedergeborenen gegenstandslos vor Gott, sie mögen den Formen des Gehorsams entsprechen, aber sie sind ins Leere gerichtet, weil die Bundesbeziehung fehlt, in der allein Gehorsam gelebt werden kann. Abrakel bringt die seelsorgerliche Dimension dieser Lehre auf den Punkt. Er fragt, warum Gott den Menschen diesen harten Satz vorlegt, dass alle ihre Werke Sünde sind. Die Antwort, die er gibt, ist von tiefer geistlicher Einsicht. Gott will den Menschen seine völlige Verlorenheit zeigen, damit er aufhört, sich auf seine eigenen Werke zu verlassen und seine Zuflucht allein zu Christus nimmt. Die Lehre des siebten Abschnitts ist nicht dazu da, den Unwiedergeborenen in die Verzweiflung zu treiben, sondern ihn aus einer falschen Sicherheit zu reißen. Der anständige Mensch, der sich auf seine Anständigkeit verlässt, ist in größerer Gefahr als der offenkundige Sünder, der weiß, dass er verloren ist. Denn der Anständige meint, er brauche den Arzt nicht, weil er ja nicht krank sei. Ihm muss gesagt werden, dass seine Anständigkeit vor Gott nichts gilt, dass seine guten Werke sündhaft sind, dass er mit all seiner Moral verloren ist, nicht damit er verzweifle, sondern damit er zu Christus fliehe, dem einzigen Arzt für die tödliche Krankheit der Sünde. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lass dich durch diese Lehre von jeder Selbstgerechtigkeit heilen. Der natürliche Mensch, auch der Fromme, neigt dazu, seine Werke zu zählen und zu wägen. Er blickt auf sein Leben, sieht die Pflege der Eltern, die Ehrlichkeit im Geschäft, die Treue in der Ehe, die Großzügigkeit gegen die Armen und denkt im Stillen, das muss Gott doch gefallen. Der siebte Abschnitt reißt diesen Trost mit einer Handbewegung weg. Deine Werke, ohne Glauben getan, sind Sünde. Nicht unvollkommen, sondern Sünde. Nicht halbgut, sondern Sünde. Der Messstab Gottes ist nicht der Vergleich mit deinem lasterhaften Nachbarn. Der Messstab ist das vollkommene Gesetz, das den ganzen Menschen fordert, Herz, Seele, Gemüt und alle Kräfte, ausgerichtet auf Gott, in Liebe, Vertrauen und Gehorsam. An diesem Messstab gemessen ist auch dein bestes Werk ein Zerrbild. Diese Erkenntnis schmerzt. Aber sie ist der Schmerz, der heilt. Der Chirurg schneidet, um zu retten. Der Zahnarzt bohrt, um zu bewahren. So schneidet und bohrt der siebte Abschnitt in das Gewissen des natürlichen Menschen, nicht um ihn zu vernichten, sondern um ihn von dem Geschwür der Selbstgerechtigkeit zu befreien, das ihn sonst in die Hölle brächte. Zweitens, lerne, die Tugenden der Ungläubigen nüchtern zu beurteilen, ohne in Härte oder Schwärmerei zu verfallen. Wer diese Lehre zum ersten Mal hört, neigt zu zwei entgegengesetzten Fehlern. Die Härte sieht auf den anständigen Ungläubigen herab, als wäre er ein Ungeheuer, das nie etwas Gutes getan hätte. Das ist nicht die Lehre des Bekenntnisses. Die Väter sagen ausdrücklich, dass die Werke der Unwiedergeborenen dem Inhalt nach Dinge sein können, die Gott gebietet, und von Nutzen für sie selbst und andere. Der ungläubige Vater, der für seine Kinder sorgt, tut etwas, das Gott geboten hat und das seinen Kindern zugute kommt. Daran ist nicht zu verachten. Die Schwärmerei bewundert ihn und meint, seine Tugenden könnten ihn Gott empfehlen. Auch das ist falsch, und der siebte Abschnitt zerstört diese Illusion. Die rechte Haltung ist die Nüchternheit, die das Gute am Werk des Ungläubigen anerkennt, ohne es zu überschätzen, und die Sünde an diesem Werk erkennt, ohne den Menschen zu verachten. So wie ein Arzt den Kranken achtet, aber seine Krankheit nicht beschönigt. Drittens, hüte dich, äußere Besserung mit innerer Erneuerung zu verwechseln. Ein Mensch kann seine Trunksucht überwinden, dem Fluchen entsagen, die Kirche besuchen, den Zehnten geben und dennoch dem Reich Gottes so fern sein wie zuvor, weil die Quelle dieselbe geblieben ist. Die Pharisäer zur Zeit Jesu waren Meister der äußeren Besserung. Sie fasteten, sie beteten, sie gaben Almosen. Äußerlich taten sie, was Gott geboten hatte. Aber Jesus nannte sie übertünchte Gräber, außen schön, innen voller Totengebeine. Der Unterschied zwischen einem Pharisäer und einem Heiligen liegt nicht im Was, sondern im Woher. Der Heilige tut das Gute aus Glauben, in der Kraft des Geistes, zur Ehre Gottes. Der Pharisäer tut dasselbe aus Stolz, in eigener Kraft, zur eigenen Ehre. Prüfe dich also nicht nur an dem, was du tust, sondern an der Quelle, aus der es fließt. Liebst du Gott, wenn du ihm dienst? Vertraust du Christus, wenn du gehorchst? Suchst du die Ehre Gottes, wenn du Gutes tust? Oder tust du es, weil es sich gehört, weil die Leute es erwarten, weil dein Gewissen sonst unruhig wäre? Dieselbe Handlung kann aus Glauben oder aus Unglauben entspringen. Der Spiegel des göttlichen Gesetzes zeigt nicht nur die Tat, er leuchtet in die verborgenen Winkel des Herzens. Viertens, begreife, dass diese Lehre der tiefste Antrieb zur Mission und nicht ihr Hindernis ist. Manch einer mag denken, wenn die Werke der Ungläubigen Gott doch nicht gefallen, warum dann die Mühe, ihnen das Evangelium zu bringen? Sie tun ja Gutes, sie führen ein anständiges Leben, sollen sie doch in ihrer Anständigkeit bleiben. Das eben ist der Irrtum. Gerade weil ihre Werke Gott nicht gefallen, gerade weil ihre Anständigkeit sie nicht retten kann, gerade weil ihre Moral vor dem Richterstuhl Christi in Rauch aufgeht, darum müssen wir ihnen das Evangelium bringen. Der anständige Nachbar, der nicht glaubt, ist in größerer Gefahr als der offenkundige Sünder, der um seine Verlorenheit weiß. Ihm fehlt das Bewusstsein der Not, das den Zöllner in den Tempel trieb, an die Brust zu schlagen und zu rufen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der siebte Abschnitt lehrt uns, dem anständigen Ungläubigen die Wahrheit zu sagen, nicht um ihn zu demütigen, sondern um ihn zu retten. Das Evangelium ist die einzige Brücke über den Abgrund zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Keine noch so große Anhäufung guter Werke kann diese Brücke ersetzen. Fünftens, lass diese Lehre deine Dankbarkeit für die Annahme deiner eigenen Werke in Christus vertiefen. Der sechste Abschnitt hat uns getröstet mit der Zusage, dass die Werke der Gläubigen, obwohl unvollkommen, in Christus angenommen werden. Der siebte Abschnitt lässt diesen Trost umso heller leuchten. Wenn die Werke des Ungläubigen Sünde sind, was sind dann die Werke des Gläubigen, an sich selbst betrachtet? Sind sie reiner? Besser? Weniger befleckt? Der Gläubige handelt aus Glauben, und das macht einen Wesensunterschied. Aber auch seine Werke sind mit Schwachheit und Unvollkommenheit behaftet. Sein bestes Gebet ist zerstreut, seine reinste Liebe mit Selbstsucht durchsetzt, sein demütigster Dienst nicht frei von geheimer Eitelkeit. Der Unterschied zwischen dem Werk des Gläubigen und dem Werk des Ungläubigen liegt nicht in der vollkommenen Reinheit des Ersteren. Er liegt darin, dass der Gläubige in Christus ist und sein Werk durch den Hohenpriester hindurchgeht, der die Befleckung hinwegnimmt und das Werk mit seinem eigenen Wohlgeruch vor den Vater bringt. Die Annahme des Gläubigen ist ganz und gar Gnade, und die Annahme seiner Werke ist ganz und gar Gnade. Der siebte Abschnitt, in dem er die Verwerfung der Werke des Ungläubigen lehrt, lehrt uns die Gnade, die unsere eigenen Werke annimmt, nur umso tiefer zu bewundern und zu preisen. Sechstens, bedenke den letzten Satz des Abschnitts und lass ihn dein Handeln im täglichen Leben bestimmen. Und doch ist ihre Unterlassung noch sündhafter und gottmissfälliger. Dieser Satz bewahrt die Lehre vor dem Missbrauch, aber er tut mehr als das. Er lehrt den Gläubigen, dass das Gesetz Gottes bleibende Gültigkeit als Richtschnur des äußeren Lebens hat, nicht nur für die Gläubigen, sondern für alle Menschen. Wenn ein Ungläubiger sein Kind vernachlässigt, ist das eine größere Sünde, als wenn er es pflegt, obwohl auch die Pflege mit Sünde befleckt ist. Wenn ein Ungläubiger seine Steuern betrügt, ist das eine größere Sünde, als wenn er sie ehrlich zahlt, obwohl auch die ehrliche Zahlung Gott nicht gefallen kann. Das Gesetz Gottes bleibt der Messstab, und die Übertretung des Gesetzes fügt zur Sünde des Unglaubens die Sünde des Ungehorsams hinzu. Darum soll der Gläubige, wo er mit Ungläubigen zusammenlebt, das Halten der Gebote fördern, nicht aus der Illusion, dass dies retten könnte, sondern weil Gehorsam besser ist als Ungehorsam, Ordnung besser als Chaos, Barmherzigkeit besser als Grausamkeit, für die Gesellschaft, für den Nächsten, für das eigene Gewissen und weil auch der Ungläubige am jüngsten Tag nach seinen Werken gerichtet wird und es erträglicher sein wird für den, der das Rechte getan hat, als für den, der es unterlassen hat. Auch wenn beide verloren gehen ohne den Glauben. Gebet. Herr, du Gott, der das Verborgene sieht und das Herz prüft, wir kommen zu dir mit der Wahrheit, die du uns in diesem Abschnitt vorlegst, und sie schmerzt uns. Wir erkennen, dass wir von Natur aus tot waren in unseren Sünden und dass alles, was unsere Hände berührten, unrein war, weil wir selbst unrein waren. Wir brachten dir keinen Dienst dar, der dir gefallen konnte. Wir opferten dir keine Liebe, die rein war. Wir taten Werke, die Menschen lobten, aber vor deinen heiligen Augen waren sie Sünde. Hättest du uns in diesem Zustand gelassen, wir wären verloren gewesen, und unsere Rechtschaffenheit hätte uns nicht gerettet. Wir preisen dich, dass du uns nicht in diesem Zustand gelassen hast. Wir danken dir für die Wiedergeburt, die du in uns gewirkt hast, für den Glauben, den du in uns entzündet hast, für das neue Herz, das du uns geschenkt hast. Du hast uns in deinen Sohn eingepflanzt, in ihm sind wir angenommen, um seinetwillen gefallen auch unsere schwachen Werke dir. Die Quelle ist gereinigt, der Baum gut gemacht, der Weinstock trägt uns, darum wachsen Früchte, die, so unvollkommen sie sind, vor dir nicht verworfen werden. Lehre uns, mit dieser Wahrheit weise umzugehen. Bewahre uns vor dem Hochmut, der auf die Unwiedergeborenen herabsieht, als wären wir aus besserem Ton gemacht. Bewahre uns vor der falschen Liebe, die ihnen sagt, es sei alles gut, damit wir ihre Freundschaft nicht verlieren. Gib uns den Mut, die Wahrheit zu sagen, und die Liebe, sie so zu sagen, dass sie zur Umkehr führt. Lass uns Salz sein, das beißt, ehe es bewahrt, und Licht, das blendet, ehe es den Weg zeigt. Herr, wir bitten dich für die vielen Menschen um uns herum, die anständig leben, aber ohne Glauben, die das Gute tun, aber nicht um deinetwillen, die das Gesetz halten, aber das Herz nicht dir gegeben haben. Zeige ihnen, dass ihre Gerechtigkeit vor dir nichts gilt. Nimm ihnen die falsche Sicherheit, in der sie schlafen. Wecke sie auf durch das Wort von dem Richterstuhl, vor dem auch die verborgenen Gedanken offenbar werden. Und dann, wenn sie erwacht sind und erschrocken fragen, was sollen wir tun, dass wir gerettet werden, dann lass sie den sehen, der für die Gottlosen gestorben ist, den Gerechten für die Ungerechten, auf dass er sie zu dir führe. Und uns, die wir durch Gnade glauben, lass in Demut und Dankbarkeit leben, nicht rühmend, was wir tun, sondern rühmend, was Christus für uns getan hat, und sich in unseren Werken nicht unser Können spiegle, sondern sein Leben, das in uns wirkt. Um deines Sohnes willen, der unser einziges Vertrauen ist im Leben und im Sterben. Amen.